Deutschlandfunk Kultur Interview.
Nicht alles, was zum Beispiel in Medikamenten in unseren Apotheken steckt und was Kleidung in unseren Läden schmückt, stammt von westlichen Forschern und Designern. Einiges beruht auf dem jahrhundertealten Wissen indigener Völker, die dafür nichts bekommen, ja oft noch nicht einmal wissen, welchem Zweck ihr Wissen tausende Kilometer weit weg dient. Die UN-Organisation für geistiges Eigentum verhandelt deshalb ab heute über einen Vertrag, der das endlich verbindlich regeln soll. Und wir reden mit Niklas Ennen aus dem Berliner Büro von Survival International, einer international tätigen Organisation, die sich für die Rechte indigener Völker einsetzt. Schönen guten Morgen, Ennen.
Ja, schönen guten Morgen.
Das ist ein, wenn man denn über solche Themen redet, einfach so häufig benutzter Begriff inzwischen, indigene Völker. Wie definieren Sie das zum Beispiel ganz genau?
Also indigene Völker sind die Gesellschaften, die man auch früher mal als Naturvölker beschrieben hat. Das sind Menschen, die noch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrer natürlichen Umgebung haben. Sie sind also sehr, sehr eng auf ihre Natur angewiesen und hängen von ihr ab. Darüber hinaus gibt es noch weitere Definitionsmerkmale. Indigene Völker haben in der Regel eine eigene Sprache, eine eigene Kultur und damit auch eine eigene Identität. Sie sehen sich also nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft, sondern als separate indigene Gesellschaft. Gleichzeitig, was wir noch als extra Definition nehmen, ist, dass wir sagen, dass indigene Völker die Menschen sind, die dort waren, bevor das Land kolonisiert wurde, also bevor die europäischen Siedlerinnen in den Gebieten wie zum Beispiel Südamerika oder Asien angekommen sind.
Wie kommen denn westliche Forscher und auch westliche Unternehmen an deren Wissen in der Regel überhaupt dran? Ich meine, die müssen ja nicht unbedingt komplett von der Außenwelt isoliert leben, aber es ist doch wahrscheinlich erstmal gar nicht so einfach. Wenn Sie oder ich so eine Idee hätten, wäre das ja wahrscheinlich schwierig.
Das ist korrekt. In der Regel reisen westliche Wissenschaftlerinnen in indigene Gebiete oder zu den Menschen vor Ort. Und wir müssen uns klar machen, dass dieses indigene Wissen ja häufig ein sehr praktisches, ein spezifisches, ein ja auch ortgebundenes Wissen ist. Also es geht dabei ja in der Regel um eine Überlebensstrategie. Also wo finde ich Nahrung? Wo sind bestimmte Früchte? Wann reif? Wie kann ich der Natur ja Mittel entziehen und sie gleichzeitig nachhaltig irgendwie bewirtschaften? Und wenn man sich da beispielsweise anguckt, wie die Yanomami, das ist ein indigenes Volk aus Brasilien, die nutzen täglich 500 verschiedene Pflanzen für verschiedenste Dinge. Wir können auch uns die Inhawene Nawe angucken, das ist ein indigenes Volk aus dem brasilianischen Staat Mato Grosso. Und die betäuben ganz interessanterweise Fische mit Pflanzengift. Das heißt, die finden Pflanzen, die sie auf die Wasseroberfläche schlagen. Da wird ein relativ leichtes Gift freigesetzt, was die Fische betäubt und wir sie dann wegsammeln können. Und wenn solche Szenen natürlich von Wissenschaftlerinnen beobachtet werden, fragen sie sich natürlich, was ist das für ein Gift, was ist das für ein Stoff, was ist das für eine Pflanze und kommt dann erstmal in Kontakt mit diesen spezifischen Mitteln, mit diesem Wissen oder auch mit den Pflanzenarten, die gegebenenfalls interessant sein könnten für die westliche Medizin zum Beispiel. Also es geht immer davon aus, dass da der erste Impuls kommt, häufig von den indigenen Gemeinden, die darauf hinweisen, dass es spezifische Pflanzen oder Besonderheiten gibt.
Haben Sie mal ein Beispiel dafür für einen Fall, wo wirklich ein westliches Unternehmen, ob nun Pharma oder Mode oder Ernährung, irgendwas ganz anderes, wirklich Geld verdient mit etwas, wo die indigene Bevölkerung nichts von hat oder vielleicht sogar nicht mal davon weiß, was daraus geworden ist?
Also was wir relativ häufig sehen, sind diese sogenannten Ethnomuster aus Mexiko, dass die von Modemarken relativ dreist kopiert und genutzt werden. Und da weiß ich, dass es im Jahr 2021 eine Anschuldigung gegenüber dem spanischen Konzern Zara gab, dass die sehr systematisch diese Formen und diese Designs nutzten für ihre eigenen Produkte und indigene Völker dann erst später oder die betroffene Künstlerin erst später von der Außenwelt quasi erfahren hat, dass ihr geistiges Eigentum da quasi zweckentfremdet wurde und sie dafür auch kein Geld bekommen hat. Und das ist natürlich ein Unding. Und deswegen würde ich mir auch hoffen, dass in diesem zukünftigen Umgang mit diesem indigenen Wissen, dass dieses Wissen respektiert wird und dass wir auch diese Muster und Formen nicht völlig aus dem Kontext benutzen. Häufig geht es ja nicht nur darum, dass die indigenen Völker nicht ökonomisch teilhaben an diesen Designs, sondern dass es auch darum geht, dass sie aus dem Kontext verwendet werden. Da sind wir bei dem Thema kulturelle Aneignung. Können wir uns spirituelle und, wie soll ich sagen, bedeutungsgeladene Symbole, können wir uns die einfach aneignen und die nutzen, wie wir möchten.
Gerade bei diesem Beispiel und überhaupt im Bereich Mode kann ich mir noch einfach vorstellen, wie man das theoretisch gerechter organisieren könnte, auch mit einem solchen Vertragswerk. Aber wenn wir auf das andere Beispiel zurückkommen, also diese Pflanzen, die ein brasilianisches Volk aufs Wasser wirft, um damit Fische zu betäuben. Wenn man da jetzt einen Vertrag hätte, wo man sagt, daraus darf man nicht einfach ein Medikament oder irgendwas in Europa machen. Aber wen und wie will man dafür zum Beispiel bezahlen? Wie könnte man das organisieren?
Das ist in der Tat eine spannende Frage, gerade weil es ja bei indigenen Völkern auch häufig die Idee von kollektivem Eigentum gibt. Also häufig das spezielle Wissen gar nicht einer Person gehört, sondern eher der Gruppe und der Gemeinschaft. Und ich glaube, das sollte bei so einem Vertragswerk berücksichtigt werden, dass auch die Eigentumsnormen und Verhältnisse, die es bei indigenen Völkern gibt, vielleicht eine andere sind, als das bei uns der Fall ist.
Ist es denn eigentlich, geht es nur ums Geld oder ist es in so einem Fall nicht auch wichtig, dass man erstens vielleicht von Anfang an mit offenen Karten spielt und denen vor Ort schon erzählt, warum man das von ihnen wissen will und dann später vielleicht auf ein Medikament zumindest draufdruckt, geht zurück auf?
Das wäre natürlich wünschenswert, dass da auch einfach ein bisschen mehr Anerkennung gezeigt wird gegenüber den Leistungen indigener Völker. Wir haben ja auch total viele Dinge und Pflanzen und Kulturpflanzen speziell in unserer westlichen Gesellschaft, die ursprünglich von indigenen Völkern kultiviert wurden. Und ich glaube, da gibt es generell etwas Bedarf, dass man diese Leistung mehr anerkennt und gleichzeitig sie auch noch mehr respektiert und sicherstellt, dass dieses Wissen indigener Völker auch allen Menschen zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist etwas, was viele indigene Gruppen auch kritisch sehen, dass dann ihr Wissen privatisiert werden kann und sie im schlimmsten Falle selber nicht mehr auf dieses Wissen zugreifen können oder dürfen.
Niklas N. von Survival International, Sprecher des Berliner Büros einer internationalen Organisation für die Rechte indigener Völker. Eine Konferenz will sich, ob es passieren wird, die ist auch für viele Tage anberaumt, werden wir sehen, will sich ab heute damit beschäftigen, das, was wir besprochen haben, vertraglich zu regeln. Herr N., ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.